Hier zu sein. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich glaube, dass Gott uns oft herausfordert. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir grundsätzlich Gott alles zutrauen. Ja? Ich glaube, das wissen wir alles, dass bei Gott ist alles möglich. Das ist so eine Wahrheit, die Christus schon als Kind irgendwie, ich hätte fast gesagt, eindoktriniert. Nein, natürlich nicht. Aber du kriegst sie als Kind beigebracht irgendwie. Und doch ist das manchmal so, dass wir bestimmte Dinge theoretisch irgendwo abgespeichert haben, aber in der Praxis das manchmal schwierig ist. Ja, so wie die Jünger, die Jesus sehen, wie er den Sturm stillt. Und die haben schon alle möglichen Wunder von ihm gesehen und sind trotzdem überrascht. Ja, und du denkst, ja, warum eigentlich? Ich meine, das müsstet ihr ja inzwischen mitbekommen haben. Es gibt nichts, was dem unmöglich ist. So, von daher, ich möchte gerne heute mit euch über Grenzen sprechen. Ich habe auf dem Weg hierher heute schon eine Grenze überquert. Ich habe mein Land verlassen, um zu euch zu kommen. Stellt euch das mal vor. Ja, habe das schöne Niedersachsen hinter mir gelassen und bin nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Und von daher, ich bin aufgewachsen mit einer ganz anderen Grenze. Will jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber ich habe Verwandte in Sachsen. Und in meiner Kindheit, da gab es die deutsche Teilung noch. Und jedes Jahr sind wir im Urlaub nach drüben gefahren. Und das waren so meine ersten Erfahrungen mit Grenzen. Zumindest so bewusste Erfahrungen mit Grenzen. Ja, wir brauchten ein Visum, um rüberfahren zu können. Und dann sind wir ein voll bepacktes Auto. Und dann hast du irgendwann gemerkt, so wenn es Richtung Grenze kam, meine Eltern wurden immer so ein bisschen stiller, angespannter. Und dann hast du irgendwann gesehen, die Drahtzäune und Männer mit Maschinenpistolen und lange Autoschlangen. Und dann wurde wirklich jedes Auto wurde gefilzt bis zum geht nicht mehr. Mit einer Stange in dem Tank rumgestochert, ob du da was hast. Und mit einem Spiegel unterm Auto, ob da was ist. Und jeden Koffer aufmachen und gucken. Und danach, wenn du da durch warst, warst du in einer anderen Welt. Die Luft hat anders gerochen, die Autos haben anders ausgesehen, die Straßen waren anders, die Häuser waren anders, alles war anders. Und wurde uns immer gesagt, pass auf, was du sagst. Nicht jeden Spruch, den wir hier im Familienkreis machen, ist für die Öffentlichkeit bestimmt. Das kann sein, dass Leute das hören, das kann sein, dass Leute das melden. Und wir wollen nicht, dass unsere Verwandten irgendwie Probleme bekommen. Die Leute haben anders gesprochen. Ja, ihr wisst, ne, der Sachse, der kann gerne Kirsch gerne gern. Ne? Und das war so meine Erfahrung mit Grenzen. Irgendwie, wenn du da durch bist, dann bist du irgendwo anders. Und ich weiß noch, als wir das erste Mal dann als Jugend mal eine Jugendfreizeit mit oder gemacht haben in Holland. Oder in Holland darf man nicht mehr sagen, Niederlande, ja, in den Niederlanden. Ist offiziell vom Land beschlossen worden, ja, so. Aber ich weiß, wir sind bei Groningen oder Neuschanz quasi. Da sind wir über die Grenze gefahren. Und ich saß im Auto und so als 15-jähriger Junge und habe gesagt, das soll jetzt eine Grenze gewesen sein? Jetzt echt? Das war die Grenze gerade? Weil ich kannte Grenze nur Stacheldraht, Maschinenpistolen, Autofilzen. Ja, und da stand ein freundlicher Zollbeamter, hat sich mal einmal so in den Pass reingeguckt, ins Auto reingeguckt, ja, Anzahl stimmt, ja, so nach dem Motto, und ja, fahren Sie mal durch. Aber ich konnte gar nicht glauben, das war's jetzt? So, Grenzen sind etwas, was wir alle in irgendeiner Form kennen, auch im persönlichen Bereich. Es gibt manchmal so Grenzen, die vielleicht wir selbst oder andere gezogen haben. Grenzen, wo wir sagen, okay, das bis dahin und nicht weiter. Ja, Sachen, die wir vielleicht, wo wir sagen, okay, dazu bin ich bereit, aber darüber hinaus nicht. Manchmal sind solche Grenzen ja auch sehr sinnvoll. Ja, es ist durchaus gut, wenn man nicht meint, man müsste alles ausprobieren und alles machen, sondern manchmal gibt es durchaus sinnvolle Grenzen, auch im Wort Gottes, ja. Gibt im Wort Gottes so immer wieder mal so Formulierungen, wo Paulus zum Beispiel zu Timotheus sagt, hey, also bei diesen Sachen fliehe davor und halte dich davon fern. Ja, denk noch nicht mal daran. Ich kann mir das so vorstellen, so als Eltern sagst du das manchmal so deinen Kindern. Denk da noch nicht mal dran. Ja, also, dann denk mal daran. Ja, ihr wisst ja, ne? Denkt nicht an einen roten Elefanten. Bingo, so, jetzt habt ihr ihn. Das ist so, ja, aber irgendwie, nein, halte ich davon fern. Es gibt so Grenzen, die sind gut, aber manchmal gibt es eben auch Grenzen, die hindern uns eher, als dass sie uns nützen. Und ich glaube, dass Gott immer wieder so unseren Horizont weitern möchte. Und ich möchte einen ganz bekannten Vers eigentlich, oder zwei ganz bekannte Verse lesen, aus dem Alten Testament, die stehen so mittendrin in einem Abschnitt, wo man eigentlich sowas gar nicht erwartet. Ja, manchmal gibt es so Abschnitte, die liest du, weil du treu bist. Und so, wer mal das dritte Buch Mose durchgelesen hat zum Beispiel, der denkt dann irgendwann, boah, jetzt allmählich ist doch auch mal gut gewesen, ja, mit welchen Opfervorschriften und welche Reinigungsvorschriften. Und so, und Chronik ist auch so ein Buch. Ja, voll von Geschlechtsregistern und du denkst, wen interessiert das eigentlich? Also jetzt, heute. Ja, welche Familie da, wen? Kennt ihr Malotti? Klingt so ein bisschen italienisch, ne? Malotti ist ein Name, der in der Bibel vorkommt. Irgendwo in einem Geschlechtsregister gibt's einen Malotti. Habe ich mir irgendwann mal gemerkt. Weiß auch nicht warum. Aber ja, so, es gibt so Sachen, die, da denkst du, boah, okay, da arbeitest du dich vielleicht durch, weil du dir vorgenommen hast, ich werde die Bibel von vorne bis hinten durchlesen und dann geht's da mal durch. Aber in 1. Chronik 4, da lesen wir so zwei Verse über einen Mann namens Jabes. Und alleine bei dem Namen kann ich mir vorstellen, bei dem einen oder anderen ploppt da was auf. Ich möchte das mal gerne vorlesen. Da heißt es, und Jabes, 1. Chronik 4, Vers 9, und Jabes war angesehener als seine Brüder und seine Mutter gab ihm den Namen Jabes, denn sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabes rief zu dem Gott Israels und sprach, o, dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Jabes, die Mutter gab ihm den Namen Jabes, denn sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Jabes bedeutet Schmerz. Oder man könnte auch übersetzen, er bereitet Schmerzen. Das ist doch mal ein Name, den man seinem Kind gibt, ne? Überlegt euch mal. Mit diesem Namen wächst Jabes auf. Also Namen im Judentum haben ja eigentlich immer eine Bedeutung und waren oft auch nicht nur Rufmittel, sondern beschrieben auch so ein bisschen die Person. Und ich habe mich gefragt, wie muss es einem Menschen gehen, dem die Eltern den Namen geben, er bereitet Schmerzen? Wie wächst du auf mit so einem Namen? Habe auf dem Weg hierher noch so drüber nachgedacht. Ich stelle mir vor, so den Tag seiner Einschulung und er wird eingeschult zusammen mit Hope, Grace und Joy. Ja, und dann wird so gefragt, wie heißt ihr denn? Ja, ich heiße Hoffnung. Ja, und ich heiße Gnade. Ich heiße Freude. Ja, und mein Kleiner, wie heißt du? Ja, ich heiße, er bereitet Schmerzen. Super. Haben die Eltern alles richtig gemacht, ja? Wie wächst man auf mit so einem Namen? Stell dir mal so das normale Alltagsleben vor. Schmerzen, komm, Essen ist fertig. Schmerzen, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Du, ihr, der Schmerz bereitet, komm mal bitte, kannst mir mal eben was helfen? Überleg mal, was macht das mit dir, wenn wenn so ein Name über deinem Leben steht?
Also es gibt ja so Namen, die werden dann so von Standesbeamten verhindert, ne? Also wo dann so, wenn es dann um die Eintragung des Namens geht, der Standesbeamte sagt, nee Leute, war frei, aber die so nicht. Nein. Ne? Und ich habe das jetzt nicht so rausgesucht, aber es gibt die abenteuerlichsten Vorschläge, wie Eltern ihre Kinder nennen wollen. Und du denkst nur, sag mal, Leute, was wollt ihr euren Kindern da antun? Ja? Warum macht ihr sowas? So, Schmerzen wäre wahrscheinlich so ein Name, der da irgendwie mit reinspielen würde. Welche Namen stehen über unserem Leben? Oder welche Aussagen stehen über unserem Leben? Was haben Menschen über dich ausgesagt? Was sagst du über dich selbst aus? Was sagen wir über uns?
Ja, das ist ein Taugenichts. Fängt alles an, aber bringt nichts zu Ende. Boah, nee, also der ist so arrogant, so arrogant. Boah, ist das ein Schleimer? Oder ist das ein Streber?
Vorwurf, der gerne mal in der Schule gemacht wird.
Ja, ist das ein Streber?
Nur wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat, ne? Dann bist du schon ein Streber.
Boah, das ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ah, der ist so ein bisschen schlicht. Es gibt so alle möglichen Sachen, die so über uns vielleicht ausgesagt werden. Du bereitest Schmerzen. Du machst nur Arbeit. Meine Güte, so, du bist nur egoistisch. Du denkst nur an dich. Und du, was auch immer Menschen schon vielleicht zu uns gesagt haben oder was wir auch schon zu anderen Menschen gesagt haben. Und ich hatte hier schon mal vor längerer Zeit darüber gesprochen, dass Worte wie so ein Same sind, den wir aussehen und der auch Frucht bringt. Also wir sollten aufpassen, was wir so erzählen, was wir so sagen. Auf alle Fälle sehe ich da diesen Jabes Schmerzen und wie er damit lebt, wie er damit aufwächst, wie er damit geprägt wird, jeden Tag diesen Namen hört. Wie oft hörst du am Tag deinen Namen? Ja, gerade als Kind. Mir hat mal jemand gesagt, man sollte seinen Kindern einen Namen geben, den du zärtlich aussprechen kannst, den musst du rufen können, den musst du schimpfen können. Ja, das muss irgendwie für alle Gelegenheiten passen. Fand ich interessant, so sich darüber Gedanken zu machen. Ja, weiß ich nicht, ob das bei euren Namen so hinkommt, aber ja, so irgendwie, wie oft hört man das? Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Und jetzt kommt Jabes, fängt an zu beten und sagt, Gott, ich möchte, dass du mich segnest. Was heißt segnen? Mal eine Frage an euch. Was bedeutet segnen? Wir benutzen diesen Begriff ja sehr häufig. Was heißt das? Segnen heißt so viel wie etwas Gutes über jemanden aussprechen. Das bedeutet segnen. Ich spreche etwas Positives, etwas Gutes über dich aus. Das heißt, Jabes sagt zu Gott, Gott, ich möchte, dass du etwas Gutes über mich sagst. Was die Menschen über mich sagen, das höre ich jeden Tag. Und das ist nicht schön. Gott, was sagst du eigentlich über mich? Ich möchte, dass du mich segnest. Ich möchte, dass du Gutes über mich aussprichst. Was sagt eigentlich Gott über dich? Jeremia 29, Vers 11 zum Beispiel sagt Gott, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ich kenne meine Gedanken über euch und meine Gedanken über euch sind positiv. Ich denke an dich nicht, In erster Linie als, das ist der mir Schmerzen gemacht hat. Und wer, wenn nicht Jesus, könnte das sagen über uns? Ja? Wir, wenn wir uns das bewusst machen, was bei einer Kreuzigung so abläuft, also Jesus hat Schmerzen gehabt um unseretwillen. Aber was sagt Gott über uns? Hey, ich habe positive Gedanken über dich. Ich habe Gedanken des Friedens. Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauter Jubelrufen über dich. Vor Liebe ist Gott sprachlos ergriffen. Stell dir das mal vor. Gott guckt dich an und sagt, boah, so schön. So einzigartig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das sagt Gott. Ich meine, dass wir manchmal nicht so wissen, was wir sagen sollen, aber Gott, vor Liebe sprachlos ergriffen. Stell dir das mal vor. Und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Weißt du, Gott denkt anders über dich, als du vielleicht selbst über dich denkst. Und er denkt auch anders über dich, als Menschen über dich denken. Und er urteilt anders über dich, als Menschen über dich urteilen. Jabez versuchte genau das irgendwie zu erreichen, dass er sagte, Gott, ich möchte eigentlich das hören, was du sagst. Ich möchte, dass du Positives, dass du Gutes über mich sagst. Was meine Eltern mir sagen, was meine Familie mir sagt, was meine Mitmenschen mir sagen, das habe ich jetzt gehört, lange, lange Zeit. Und das war oft eher vielleicht nicht so gut.
Ich will es jetzt nicht zu sehr schwarz-weiß, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Mutter auch durchaus mal Positives über ihn ausgesprochen hat, aber trotzdem war da dieser Name.
Gott, was sagst du über mich? Wir lesen das im ersten Mosebuch, dass Gott dem Jakob begegnet. Und er sagt, okay, du heißt Jakob, Betrüger.
Auch so ein Name, ne? Also irgendwie hatten die Israeliten manchmal so einen Hang zu abgedrehten Namen, ne? Das ist auch nicht so das Erste, was mir einfallen würde, so bei der Geburt meines Sohnes zu sagen, ah, den nenne ich Betrüger. Irgendwie, Gott begegnet ihm und sagt, du sollst nicht mehr Betrüger heißen, sondern du sollst Kämpfer Gottes heißen. Israel.
Gott gibt einen neuen Namen. In Jesaja 62 sagt Gott, und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Wenn du zu Gott kommst, ich glaube, dass Gott gibt dir einen neuen Namen. Er gibt dir eine neue, ich möchte mal sagen, Beschreibung deiner Person. Er spricht etwas anderes aus über dich, über dein Leben, als das, was vielleicht Menschen über dich aussprechen oder was du selber über dich aussprichst. Was wir selber manchmal so über uns sagen. Weißt du, Gott hat uns nicht dafür geschaffen, damit wir so in diesen, ja, ich will es mal so sagen, unter diesem Fluch, das ist das Gegenteil von Segen, ja, Fluch bedeutet etwas Negatives aussprechen über eine Person. Dass wir unter diesem Fluch, unter diesem Urteil leben, was vielleicht Menschen uns gesagt haben und was uns irgendwie aufhält, was uns bindet, was uns festhält, was uns einengt, was uns einzwängt, weil wir immer wieder gehört haben, das kannst du nicht, das bist du nicht, das wirst du auch niemals schaffen, nee, probier doch lieber was anderes. Und wir ziehen uns zurück und wir machen uns klein und wir trauen uns nichts mehr zu, trauen auch Gott nichts mehr zu, weil wir das ja die ganze Zeit gehört haben. Nee, also das,
du gehörst nicht zu den wirklich wichtigen Personen, sondern das Gott baut sein Reich mit anderen Leuten. Ja, aber es gibt so viele Lügen, die wir manchmal hören oder die der Feind uns auch erzählen will. Und wir hören irgendwo zu. Ja, aber es sagt Gott, ich möchte hören, was du sagst. Ich möchte hören, was du sagst. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Vielleicht kennt ihr die Situation, das Kind kommt nach Hause, ist in der Schule geärgert worden und kommt zu Papa. Und was sagt Papa? Du bist meine Prinzessin. Du bist die Schönste und die Beste. Papa ist stolz auf dich. So, was macht das? Wenn die Beziehung stimmt, das Kind sagt, okay, die wichtige Person, der es zu sagen hat, und der sowieso alles weiß und alles kann, und ja, so irgendwie als Kind denkst du das ja immer so von deinen Eltern. Irgendwann revidiert sich das vielleicht so ein bisschen, aber der sagt über mich, ich bin die Schönste und ich bin die Beste und er ist stolz auf mich. Dann ist alles wieder gut. Lass die anderen doch reden. Die haben gar keine Ahnung. Die wichtige Person hat gesprochen. Ich bin ja Fußballfan und gestern hat der Verein, für den ich mich freue, ich sag's mal so, wollte gerade sagen, für den mein Herz schlägt, aber so schlimm ist es nun doch nicht. Er hat auf den Deckel gekriegt. Das war eigentlich das wichtigste Spiel. Ja, sag ich gleich. Das war das wichtigste Spiel der Saison. Stadtderby gegen St. Pauli. Und eigentlich hat die Mannschaft gut angefangen, aber hat irgendwie das Tor nicht gemacht. Ein paar Mal irgendwie Latte und Pfosten, aber sie haben das Tor nicht gemacht. Und am Ende haben sie 3-0 verloren. Und alle... HSV. HSV hat verloren, ja. Wir spielen... Also alles egal. Das, worum es mir geht, alle hauen drauf. Alle hauen drauf. Und die überbezahlten Millionäre, die sollen sich mal so richtig anstrengen und warum machen die nicht? Und alle sind am Schimpfen, alle sind am Meckern. Und dann hat der Trainer sich gestern hingestellt. Das ist das erste Mal, dass ich das zumindest beim HSV von diesem Trainer so gehört habe. Trainer, der schon sehr deutlich sagen kann, was er denkt. Auch mal Tacheles redet. Und er stellt sich hin und sagt, diese Niederlage kreide ich mir selber an, weil ich nicht das Rezept gefunden habe, wie wir das Spiel drehen können. Meine Mannschaft hat alles gegeben. Sie haben sich bemüht und haben alles das abgerufen, was sie konnten. Es war nicht das Problem der Mannschaft, es war mein Fehler. Was macht das mit den Spielern? Die wichtigste Person, die beurteilt, wie meine Leistung war, die sagt, hey, das war in Ordnung. War einfach, sollte nicht sein, ging nicht, was auch immer, war ein gebrauchter Tag. Du bist nicht schuld. Ich hab's verbrochen. Okay. Das ist das Entscheidende, ja? Wer sagt eigentlich was über mich? Und wer ist wichtig da drin? Wer hat Bedeutung? Wessen Wort gilt denn? Das, was entscheidend ist, ist, was Gott über dich sagt. Und wenn du weißt, was Gott über dich sagt, dann ist egal, was Menschen über dich sagen. Dann ist egal, was der Feind dir einflüstert. Dann ist egal, was Umstände dir sagen. Entscheidend ist, was Gott über dich ausspricht. Und er sagt, hey, ich jubel über dich. Ich bin sprachlos ergriffen. Ich freue mich über dich. Du bist geliebt. Das ist heute auch schon im Lobpreis so ein bisschen angeklungen. Hey, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und das Zweite, was Jabes sagt, er sagt, Herr, segne mich und erweitere meine Grenzen, erweitere mein Gebiet. Als das Volk Israel das Land eingenommen hat, wurde das Land dann irgendwann verteilt auf die Familien, da wurde gelost und dann wurde das Ganze halt verteilt. Und irgendwie war das eigentlich, ich denke ich mal, so das Normale, dass man halt gesagt hat, okay, das ist jetzt halt mein Land und dann arbeite ich da mal mit. Und Jabes wollte irgendwie mehr.
Ja, ich sagte, da muss doch noch mehr sein, da muss es doch noch mehr geben. Da muss doch irgendwie noch mehr zu holen sein. Gott, ich bitte dich darum, dass du das irgendwie revidierst. Ich will mehr. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich jetzt im Moment habe. Ich hatte das schon gesagt, manche Grenzen sind gut, manche Grenzen sind von Gott gegeben. Andere Grenzen setzen wir uns selbst oder andere Menschen. Und manchmal sind diese Grenzen gar nicht so, wie Gott sie haben möchte. Und Jabez sagt, Gott, ich weiß, dass du mehr hast. Ich möchte, dass du meine Grenzen erweiterst. Welche Grenzen setzt du dir? Welche Grenzen setzen Menschen dir? Und was davon ist eigentlich von Gott her so gewollt? Und was ist einfach nur irgendwann mal so gesagt oder festgelegt worden? Und naja, und du lebst halt damit. Wo hast du vielleicht schon mal versucht, aus Grenzen auszubrechen und es hat irgendwie nicht funktioniert und dann sagst du, okay, das ist halt so. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, dass man das einigermaßen sehen kann. Magst du das mal anzeigen? Ich sage es gleich, ist eine schlechte Auflösung, aber vielleicht kriegst du es noch ein bisschen größer.
Ja.
Fällt uns da was auf? Wer ist angeflockt, ja? So ein Zirkus, der ist ein Elefant, der ist angeflockt. Eigentlich ist dieser Flock und diese Kette viel zu schwach für diesen Elefanten. Wenn er es wirklich versuchen würde, der würde das Ding rausziehen. Ausgewachsene Elefanten, die nehmen es teilweise auch mit Bäumen auf. Und das ist so ein kleiner Flock, der steht da drin und ist auf die Kette drum. Warum reißt der Elefant sich nicht los? Elefanten haben ein sehr gutes Gedächtnis. Ja? Man spricht ja auch so von einem Elefantengedächtnis. Du machst Folgendes, du nimmst den Elefant, während er noch ganz klein ist, und du legst ihn an diese Kette und an einen Flock. Und er versucht, sich loszureißen. Aber weil er noch so klein ist, hat er nicht die Kraft, sich davon loszureißen. So, das heißt, er probiert es und er stellt fest, die Kette ist zu stark. Ich schaff das nicht. Und das speichert er ab. Irgendwann ist dieser Elefant ausgewachsen, aber in seinem Kopf ist nach wie vor drin, die Kette ist zu stark für mich. Ich schaff das nicht. Ich brauch's auch gar nicht mehr versuchen. Weil ich hab's so oft versucht. Und es hat nie geklappt. Also, warum soll ich es wieder versuchen? Funktioniert sowieso nicht. Und letztendlich habe ich das Ziel erreicht, was ich will. Und ein Tier, was eigentlich riesige Kräfte hat, wird gehalten von eigentlich, naja, recht geringem Aufwand. Kann das sein, dass das mit uns manchmal auch so passiert? Dass es Begrenzungen gibt, dass es Dinge gibt, die dich festhalten und Erfahrungen, die du gemacht hast und wo Satan so seine Schlinge nimmt und so rumlegt und wir speichern das ab und sagen, ja, das ist zu groß für mich. Das kann ich nicht. Und da habe ich schon so oft für gebetet, da passiert sowieso nichts. Das habe ich schon so oft probiert, nee, das kann ich nicht, das ist nichts. Und vielleicht spricht Gott in dein Leben und sagt, hallo, ich möchte dich da rausholen. Und du sagst, ach, das habe ich schon so oft gehört. Ich weiß ganz genau, diese Kette ist zu stark. Kann das sein, dass wir manchmal wie so ein Elefant sind und mehr auf unsere Erfahrungen hören, als auf das, was Gott uns sagt? Dass wir mehr auf das hören, was wir irgendwie mal durch Menschen, durch Erfahrungen, wie auch immer, sich so reingesetzt hat in unseren Kopf und in unser Herz und Wir sagen, Gott, das ist alles schön und gut, was du sagst, aber nee, also du weißt ja gar nicht, wie es mir geht. Du kennst ja gar nicht meine Situation.
Also das würden wir vielleicht nicht bewusst so sagen, aber eigentlich doch, eigentlich sagen wir es manchmal so.
Gott, du hast gut reden, wenn du wüsstest, wie es mir geht. Und Gott sagt, ja, ich weiß nicht. Ja, aber nicht so richtig.
Doch.
Was sind die Grenzen in deinem Leben, die du akzeptiert hast? Was sind die Situationen, die du vielleicht versucht hast zu verändern und es ist nur Schmerz dabei herausgekommen? Und Gott sagt, ich möchte dich da rausführen. Und ich möchte, dass du mir das zutraust, dass ich dich da rausführe. Ich möchte, dass du mir glaubst, dass ich dir die Kraft gegeben habe, dich da rauszuholen. Was sind diese Ketten in deinem Leben? Wenn ich jetzt sage, okay, Gott, ich möchte, dass du meine Grenzen erweiterst. Ich möchte mich da nicht mehr halten lassen, sondern ich will vorwärts gehen mit dir. Ich möchte neues Land einnehmen. Ich möchte, dass dich mehr erleben. Ich möchte, dass du mein Gebiet erweiterst. Wie läuft das dann praktisch? Wie mache ich das? Das erste sehen wir hier bei Jabez, er fängt an zu beten. Ja? Schlicht und ergreifend Gebet. Er fängt an, damit zu Gott zu gehen. Wie intensiv oder wie betest du in diese Richtung? Machst du dir Gedanken, so Gott, was hast du eigentlich für mich? Und was hast du noch mehr für mich? Oder bist du so beschäftigt, so mit deinem, was man halt so macht? Ne? Wir haben ja alle zusammen unseren Job und unsere Familie und unser Haus und dann haben wir ja genug zu tun. Sonntag, okay, da haben wir dann nicht so viel mit Job zu tun, da nehmen wir uns dann Zeit. Oh Gott, schön, dass es dich gibt. Ja, schön, dass du da bist. Haben wir diesen Fokus? Gott, es kann ja sein, dass du mehr für mich hast. Kann ja sein, dass du mehr mit meinem Leben tun möchtest. Kann ja sein, dass das irgendwie dann auch mehr möglich ist. Dann möchte ich dich herausfordern, dass du anfängst dafür zu beten. Dass du anfängst, dich im Gebet danach auszustrecken. Du sagst, Gott, ich will das haben. Ich will das haben, was du für mich hast. Ich möchte da nicht nur von träumen. Ich möchte da nicht nur irgendwie das so in der Theorie, sondern ich will das erleben. Das zweite ist Glaube. Wer zu Gott kommt, sagt Hebräer 11, ja, wer zu Gott kommt, der muss glauben, erstens, dass es ihn gibt und zweitens, dass er die belohnt, die sich nach ihm ausstrecken. Dass es sich lohnt zu beten, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Ich muss glauben. Und der dritte Punkt, Gehorsam. Das tun, was Gott sagt. Grenzen erweitern sich durch dein Handeln. Dadurch, dass du tust. Petrus sitzt im Boot, hat so eine natürliche Grenze vor sich, und das ist die Reling, ja, oder der Bootsrumpf oder wie auch immer man das nennen soll, ja. Jesus kommt da ihm entgegen auf dem Wasser und Petrus sagt, ich möchte, dass meine Grenzen erweitert werden. Das erste, was er macht, er betet. Jesus, wenn du es bist, dann ruf mich zu dir. Das ist sein Gebet. Jesus sagt, ja, gehen wir halt zu zweit. Hier spazieren, auf dem Wasser. Ja, dann komm. Das zweite, was Petrus investiert, ist Glaube. Oh, wenn Jesus das sagt. Und das dritte ist Gehorsam. Petrus hätte auch im Boot sitzen bleiben können, hätte später ein Buch darüber schreiben können, ja. Als Jesus mich zu sich rief, auch das Wasser. Und dann fragst du, ja, und wie war es auf dem Wasser? Ja, ich bin nicht ausgestanden. Also. Aber hey, Jesus hat es mir gesagt. Was für eine Erfahrung. Und kann darüber irgendwie so nachdenken, wie das wohl gewesen wäre. Nein, er musste aussteigen. Er musste handeln. Gehorsam. Das, was Gott sagt, dann auch tun. Ich habe festgestellt, dass Gott uns mit selber in die Pflicht nimmt, wenn er unsere Grenzen erweitern möchte. Also, ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich darum bete und sage, Gott, gib mir Geduld, aber bitte sofort, ja? Gib mir Geduld. Dann habe ich bisher das oft so erlebt, dass Gott mir nicht einfach so irgendwie mir nichts, dir nichts, auf einmal, dass ich ganz geduldig bin. Sondern Gott gibt mir Gelegenheit, Geduld zu üben. Das wird dann manchmal dann erst hinterher bewusst, und dann denke ich, Mensch, hätte ich es mal nicht gebetet, ja? Aber so, ja? Oder Gott gibt mir Mut! Genau! Und Gott gibt dir Gelegenheiten, mutig zu sein. Und darin zu wachsen. Wie so ein David, der so überlegt und sagt, okay, also als der Löwe mir gegenüberstand, hat Gott mir geholfen. Und als der Bär mir gegenüberstand, hat Gott mir geholfen. Oh, bei Goliath wird er auch helfen. Ja, hat sich so langsam gesteigert. Gott gibt dir Gelegenheiten, aber handeln musst du. Was sind deine Grenzen? Was ist dein Name? Ich möchte, dass du das einfach mitnimmst und einfach bewegst. Lass uns mal aufstehen gemeinsam und ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns kennst. Dass du um alles weißt, was Menschen über uns gesagt haben, was wir vielleicht schon selber über uns gesagt haben, was wir über uns denken, Herr. Herr, du kennst die Namen, die Menschen uns gegeben haben oder die wir uns selber geben. Gott, aber ich danke dir dafür, dass du sagst, dass wir in dir, dass wir einen neuen Namen bekommen. Dass wir in dir eine neue Identität bekommen, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass du sagst, dass wir, wenn wir zu dir kommen, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns veränderst und dass du uns eine Zukunft gibst und dass du etwas über uns aussprichst, Herr. Herr, dass wir deine Perspektive, deine Sicht bekommen dürfen über unser Leben, Herr. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dazu herausforderst, dass du sagst, hey, bleib nicht stehen bei dem, was Menschen über dich sagen oder was du selbst über dich denkst, sondern suche meine Sicht, suche mein Wort. Gott, ich danke dir dafür, dass du Gutes über uns aussprichst, dass du Gutes über uns denkst. Gott, dass wir dir wertvoll sind und zwar nicht nur, weil du uns in irgendeiner Form gebrauchen willst für dein Reich, Herr, sondern wir sind dir wertvoll einfach als Kinder, als Geschöpfe, als Menschen, Herr. Ganz egal, was wir irgendwie machen und welche Begabung wir haben oder nicht. Wir sind wertvoll für dich. Danke dir dafür, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du die Grenzen kennst, die wir so haben in unserem Leben. Herr, und ich bete darum, dass du durch deinen Geist uns die Augen öffnest, Herr. Herr, dass wir sehen, welche Grenzen darin von dir gesteckt worden sind, wo du sagst, nein, das ist eine Grenze. Ich möchte nicht, dass du dich damit beschäftigst. Ich möchte nicht, dass du darüber gehst. Herr, aber dass du uns auch zeigst, wo es Grenzen gibt in unserem Leben, die nicht von dir sind, sondern die uns Menschen gesetzt haben, die uns Umstände gesetzt haben. Wo einfach unser Feind uns versucht, in irgendeiner Form zu binden, Herr. Gott, und ich bete darum, dass du uns die Augen dafür öffnest, Herr. Herr, dass wir deine Sicht nehmen, Herr Jesus, dass wir deine, ja, das annehmen, was du über uns sagst, Herr Jesus, und dass wir mit dir einfach weitergehen. Du willst unsere Grenzen erweitern. Du willst, dass wir mehr erleben mit dir. Du willst, dass wir wachsen in dir, Herr. Du willst, dass wir, ja, du willst einfach unseren Horizont sprengen, Herr. Herr Jesus, ich bete einfach darum, dass du durch deinen Geist unsere Herzen berührst jetzt, Herr. Ich glaube, dass Gott dir Momente zeigt, wo Menschen in dein Leben reingesprochen haben und Gott dir sagt, hey, das war nicht von mir. Das waren nicht meine Worte. Jesus, ich glaube einfach, dass du uns berühren möchtest, Herr, dass du uns heilen möchtest, dass du willst, dass wir uns lossagen auch von Dingen, die wir irgendwie so zu unserer Sicht gemacht haben, die aber nicht deinem Bild entspricht, was du von uns hast. Lass Gottes kommen. Berühre du. Herr Jesus, und ich bete um Mut und um Vertrauen, Herr. Herr, für die Grenzen, die wir sehen in unserem Leben, wo wir eigentlich schon lange drüber wollen. Herr Jesus, ich bete darum, dass du es einfach genau an dieser Stelle abholst durch deinen Geist und dass du uns diese Gelegenheit gibst, Herr, da drüber zu gehen, dass du uns diese Gelegenheit gibst, Herr, diesen Pflock rauszuziehen, vorwärts zu gehen im Namen Jesu. Danke, Herr, dass du ja diese Ketten, diese Seile zerreißen möchtest, Herr. Herr, dass wir mit dir vorwärts gehen, dass wir nicht klein denken und nicht im Rahmen unserer Erfahrung denken, sondern im Rahmen deines Wortes, Herr. Das, was du sagst. Herr, das, was dein Wort sagt, Herr. Denn das ist die Wahrheit. Das ist das, was zählt. Jesus, ich danke dir dafür. Danke, dass du uns an die Hand nimmst und uns weiterführst. Herr, und ich bete einfach darum, dass du uns segnest und dass das, was wir gehört haben, Herr, dass es nicht nur irgendwie was Theoretisches ist, was wir irgendwo abspeichern, sondern dass es ganz praktisch wird in unserem Leben, in unserem Alltag, Herr. In dieser Woche, dass wir anfangen, Herr. Herr, und dass wir anders damit umgehen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns segnen willst. Und dass du uns segnest, Herr, und dass du unsere Grenzen erweiterst. Amen.